Liebe Community, die heutige Folge Busenfreundin wird präsentiert von LinkedIn Deutschland. Mit über 1 Milliarde Mitgliedern weltweit und über 22 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. LinkedIn vernetzt berufstätige Menschen und hilft ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. We'll be Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin, der Podcast, eurem straight-friendly Queer-Podcast. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn es geht mal wieder um Queer-Owned Businesses und für die heutige Folge habe ich mir eine Start-Upperin eingeladen, die zusammen mit ihrer Partnerin hier in Köln eine nachhaltige Weinmarke gegründet hat, nämlich Abgefüllt Wein. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir, liebe Leonie.
Danke dir, Ricarda. Ich mich auch.
Wir sitzen hier in eurem Lager. Mhm. Es ist leicht kühl. Ich habe, du hast mich im Vorfeld dieser Folge dazu nochmal remindert, einen Pulli mitzunehmen. Und das kann man auch für all diejenigen, die Bock haben, sich das im Reel anzugucken. Ihr könnt es sehen. Wir sitzen hier im Lager. Es ist eine geile Backsteinwand, die man hier auch sieht. Und wir haben uns explizit dazu entschieden, in eurem Zwischenlager heute aufzunehmen, weil es ist eine Atmosphäre, ist ein Vibe.
Ja, auf jeden Fall. Also ist immer eine kleine Mini-Möglichkeit noch, abseits des Großlagers, irgendwie ein bisschen für Atmosphäre zu sorgen.
Du warst mal in der Vergangenheit Teil dieses Podcasts.
Yes.
Ja.
Early Bird.
Early Bird, nämlich du warst Kandidatin bei meinem 2019 ins Leben gerufenen Datecast. Und für all diejenigen, die noch nicht am Start waren und diesen Podcast noch nicht gehört haben, da habe ich einfach random Leute über das Telefon zusammen vermatcht. Da warst du noch Single. Heute bist du mit deiner Freundin zusammen und hast mit ihr ein Startup gegründet. Da werden wir gleich drauf hinaus nochmal drauf zurückkommen. Und das war so ein bisschen wie Love is Blind.
Voll, ja. Also seitdem ist viel passiert. Aber ja, es war ein Reinschubsen.
Wie kam das, dass du da bei mir angerufen hast?
Ja, ich hatte neulich auch nochmal überlegt. Aber es war eine Bürosituation nach Feierabend, glaube ich.
Klar.
Kolleginnen haben mich dazu angestoßen und gesagt, hey, da läuft doch was. Du brauchst nicht viel mitbringen. Du musst, glaube ich, nur deine Hobbys nennen, dein Fädel. Und,
ich bin da anspruchslos.
Ja, genau. Es waren easy Eintrittskriterien. Und dann wurde es, glaube ich, ausgelost, wenn ich mich recht erinnere.
Korrekt.
Und ich war eine der Glücklicheren, die dann von dir angerufen wurden, um zu schauen, wie wir gematcht werden können.
Und? Ja. Wie ging es aus?
Ich habe mich nicht dazu entschlossen, dass wir uns treffen, weil ehrlicherweise war mir das Telefonat mit dir auch mehr hängen geblieben, als das, was auf der anderen Seite rüberkam.
Ich überlege gerade, wer es nochmal war. Aber das kann man ja nachhören. Folge 39. Hast du dir das nochmal angehört? Irgendwann?
Ich habe es mir wesentlich später nochmal angehört,
okay. Ja.
Das war ja halt auch Telefonqualität da drin. Ne?
Absolut. Da waren wir noch nicht so weit wie heute. Da hat die Digitalisierung noch nicht gekickt. Das war 2019.
Ja, das war in Deutschland noch gar nicht.
Da gab es keinen Strom.
Nee.
Da gab es ja keinen Strom. Also ein bisschen so in unserem Fall Love is Blind, kann man sagen. Sollten wir vielleicht nochmal machen. Ihr könnt, wenn ihr Bock drauf habt, das nochmal ins Leben zurückzuholen, dann schreibt doch gerne mal unter dieses Reel, ob ihr das wollt. Es ist viel passiert, du hast es gerade schon gesagt, du hast ein Startup gegründet, du hast eine Partnerin inzwischen, mit der du das auch führst, das Unternehmen. Und ich habe im Zuge meiner Recherchen eine Sache festgestellt, denn es gibt eine Sache, die dein Unternehmen mit der AfD eint. Beide haben braune Flaschen. Um genau zu sein, ist in euren braunen Mehrwegflaschen Wein drin und in denen von der AfD nur heiße Luft. Diesen Gag musste ich machen, Leonie. Ich weiß, du hast den jetzt mehrfach gehört, weil wir schon im Vorfeld einmal aufgenommen haben und ich habe vergessen, den Record-Button zu drücken. Aber für all diejenigen, die diese Folge heute das erste Mal hören, bitteschön.
Man kann es ja auch nicht oft genug hören.
Ja, aber das ist, also Mehrwegflaschen und Wein, klingt in erster Instanz recht unkonventionell und so seid ihr auch mit Abgefüllt Wein. Magst du uns ganz kurz mal das Unternehmen vorstellen?
Ja, also Abgefüllt ist im Prinzip aus der Absicht entstanden, sprichwörtlich zum Umdenken anzustoßen. Nicht nur mit dem Glas, sondern auch mit dem Gedankengut, was wir teilen, dazu Nachhaltigkeit neu zu denken und aus diesem Buzzword rauszukommen. Also dafür zu sensibilisieren, wie schwierig es eigentlich ist, in den heutigen Zeiten wirklich noch nachhaltig Wein überhaupt in die Flasche zu kriegen. Und gleichzeitig auch für die Hintergründe zu sensibilisieren. Also mit wem arbeite ich zusammen? Was passiert eigentlich entlang dieser gesamten Wertschöpfung? Und das ist ein Teil unserer Bildungsarbeit. Deshalb sind wir, glaube ich, so eher so ein Mix aus nachhaltiger Produktentwicklung und Bildungszweig, wenn du so möchtest. Also unsere Branche gibt es, glaube ich, so in der Form noch nicht.
80% CO2-Ersparnis, Mehrwegflaschen, Förderung von Biodiversität, Anti-Color-Washing, transparente Hintergrundinformationen, die man im Zuge der Recherchen zu euch findet. Geht's bei euch denn wirklich noch um Wein? Oder, du hast es gerade selber gesagt, ums Umdenken? Also ist das nur eine Brücke? Ist der Wein eine Brücke? Oder... Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, also es geht definitiv um mehr als Wein. Mhm. So war auch der Gedanke. Denn wir finden Wein toll als Erzeugnis, als Genussmittel. Und Mega. Wir möchten auch dafür sensibilisieren, bewusster zu konsumieren, weil es eben auch endlich ist und man nur einmal im Jahr erntet. Also das Produkt hat einen sehr großen Wert in unserer ganzen Arbeit. Und das muss eben auch gut sein, damit wir unsere Versprechen halten können. Aber gleichzeitig ist es auch ein Eintrittstor für die Gespräche. Ne? Also eigentlich jede, mit dem wir sprechen, hat irgendeine Meinung zu Wein. Mit Wein eröffnest du mehr den Dialog, als wenn du jetzt eine Cola hinstellen würdest, behaupte ich mal.
Weil du auch immer sagen kannst, hier, der schmeckt im Abgang nach.
Zum Beispiel,
ja. Zum Beispiel. Und das ist ja auch sehr individuell, ne? Ich habe ja auch einen Wein rausgebracht, Burgunderfreundin an dieser Stelle. Nicht in Mehrwegflaschen drin und auch wahrscheinlich nicht so nachhaltig wie euer. Aber ich habe mich da im Zuge dessen auch viel mit Wein auseinandergesetzt und ich wusste bis dato gar nicht, dass, wenn ich sage, das schmeckt im Abgang irgendwie nach Aprikose, dass das mein persönliches Geschmackserlebnis
total
darstellt.
Ja.
Ja. So, und es gibt nicht das, also es gibt nicht diesen einen Geschmack oder diese eine Geschmacksrichtung, ne? Seid ihr schon lange mit Wein in Verbindung gewesen? Also habt ihr euch auch schon vor eurer Start-up-Gründung dafür interessiert?
Ja, also natürlich war das Produkt jetzt selber nicht allzu fern. Wir finden es toll, weil man immer wieder was Neues entdecken kann, sowohl geschmacklich als auch was dazulernen kann, weil am Ende ist es ja eigentlich ein landwirtschaftliches Erzeugnis und ein sehr handwerklich hergestelltes Produkt. Mhm. Und wir finden es halt toll, weil man eben so einen Facettenreichtum hat, sowohl auf dem Weinberg als auch bei den Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist auch etwas, was uns antreibt. Aber ja, in der Tat. Ich glaube, das, was du erzählst, ist eigentlich ein Symptom dessen, dass es eigentlich aus so einem elitären Kontext entstanden ist. Und wir sprechen über Wein immer dann, wenn er eingegossen wird. Aber die Hintergründe werden wenig beleuchtet.
Das stimmt. Tatsächlich. Okay. Das heißt, man lernt im Grunde auch sehr viel über das ganze landwirtschaftlich erzeugte Produkt, was man dann bei euch kauft. Ja. Ich habe ja eben schon mal gesagt, du hast das Unternehmen als Co-Gründerin mit deiner Freundin gegründet. Inwiefern spielt denn deine Queerness in eure Gründung mit ein oder auch in die Marke mit ein?
Ich glaube, das sind auch tatsächlich zwei verschiedene Fragestellungen. Wenn ich so auf die Gründung schaue, würde ich behaupten, Silja und ich, wir haben beide natürlich irgendwie individuelle Historien. Mhm. Also Silja ist geprägt worden durch Erfahrungswerte aus ihren Branchen. Ich wiederum hatte auch viel mit diverser Teamführung zu tun, kam auch aus einem Konzernkontext und Beratungskontext, wo ich ganz häufig keine Diversität erfahren habe und es auch häufig irgendwie im konservativen Kontext war. Das hat mir aber manchmal auch geholfen, heute hinter Fassaden zu blicken. Und ich glaube, wir alle, die irgendeine Form von queeren Hintergrund haben, haben mal eine Form von Identitäts-, ich sag mal, Abgleich durchlaufen, mindestens.
Oder Krise.
Oder Krise.
Ja.
Ich kann bei mir auch ganz gut markieren, wo das war. Also für mich, auch wenn ich irgendwie liberal aufgewachsen bin und auch erzogen wurde, prägt dein Umfeld dich definitiv. Mhm. Und meine erste Beziehung war auch nicht öffentlich und sehr früh. Mhm. Obwohl ich selber für mich immer das Vertrauen daran hatte, am Ende des Tages ist mir irgendwie wichtig, dass ich den Menschen cool finde, der vor mir steht. Aber ich sag mal, das hat irgendwie sehr früh mit 12, 13 angefangen. Mhm. Und trotzdem habe ich dann nach einer Trennung nochmal so einen Punkt gehabt, als ich irgendwie 18 war. Das ist mir neulich noch wieder eingefallen. Da habe ich auch gedacht, ach, kann ich es mir nicht einfach irgendwie einfacher machen? Kann ich nicht auch irgendwie einfach einen Mann lieben? Geht das? Ne? Und das war mit Sicherheit aus einem gesellschaftlichen Zwang heraus entstanden, dass ich überhaupt diesen Gedanken hatte, wie eine andere Welt sein könnte. Auf jeden Fall beeinflusst mich das heute insofern, als dass Authentizität einfach für mich super wichtig ist. Also mir ist es wichtig, dass ich im Privatleben, genauso wie im Arbeitsleben, so authentisch wie nur möglich sein kann. Natürlich spielt man irgendwie manchmal immer so eine angepasste Rolle. Und das möchte ich auch für die Menschen, wünsche ich mir einfach für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das merke ich heute auch sehr an unserem PartnerInnen und auch an dem Kundinnen-Netzwerk, das wir haben.
Und gibt Abgefüllt Wein euch die Möglichkeit, authentisch zu sein? Also euch als Person, nicht als Gründerin, sondern als Person?
Ja, ich glaube, mehr Freiheiten könnten wir fast nicht genießen, weil
das ist schon geil.
Das Coole ist ja, dass wenn du vieles aus einer Selbstverständlichkeit heraus machst, dann brauchst du keine Kampagnenarbeit zu leisten oder so. Für uns ist es super wichtig, dass wir irgendwie mutig sind, dass wir Haltung zeigen. Also wir haben auch über unsere Marke eine totale Haltungskommunikation. Und das hilft uns, glaube ich, total dafür einzustehen, was uns wichtig ist, die Themen aufzugreifen, die uns aktuell umgeben und die auch über das Unternehmen zu vermitteln.
Ja. Ich habe das, also so ein paar Sachen, die du gerade gesagt hast, die klingen auch bei mir an, weil das ist mit Busenfreundin ähnlich. Das ist für mich wie so ein Kanal, mich selber ja auch kreativ auszuleben mit Busenfreundin, aber auch ich zu sein. Und ist das so, dass du sagen würdest, ihr seid auch die Marke? Also da ist ja viel Persönlichkeit drin, wenn man eine Marke gründet, habe ich ja auch gemacht mit Busenfreundin, dann fließt da unfassbar viel Zeit und Herzblut rein und auch Misserfolge auch und Scheitern und Erfolge. Wie viel Prozent von eurer gegründeten Marke seid ihr?
Also mit Sicherheit läuft das gern 100%. Ich wüsste nicht, wo ich Abstriche machen müsste. Für mich ist auch immer das so ein bisschen Definitionsfrage, ne? Weil Marke ist für mich nichts, was ich irgendwie mal in einem Brand-Workshop konzipiert und definiert habe. Für mich ist das ein Gefühl.
Ja,
und
absolut.
Das schönste Kompliment, was ich bekommen kann, ist, wenn ich eine Community sehe, die irgendwie Werte abliest, die ich vermitteln möchte. Und genau das angekommen ist an Identitätsfaktoren, die wir rüberbringen möchten. Das bereichert mich unglaublich. Und das ist für mich Marke im weitesten Sinne. Nicht nur wir als Person oder ein Unternehmen oder irgendein Flyer, den man mal gesehen hat, sondern wirklich das Gefühl, was damit verknüpft ist, in welchem Umfeld wir uns umgeben.
Wie kam denn die Idee eigentlich, einen nachhaltigen Wein zu machen? Also seid ihr irgendwann mal, so wie ich bei Busenfreundin, aufgewacht und habe gesagt, Podcast? Oder kam das so schleichend?
Also zum einen kam es sehr zeitnah mit einem intensiven Kennenlernen von Silja und mir.
Oh, dann ist das auch ein bisschen so, die Marke ist auch so ein bisschen eure Beziehung vielleicht auch.
Ein Stück weit. Mit Sicherheit vermitteln wir das auch, ja. Ich habe das manchmal so dargestellt, wie ich fahre auf so einem Skateboard und ich komme irgendwie nicht voran, Ich habe den Eindruck so, okay, egal in welchem Umfeld ich unterwegs bin, mir läuft es zu langsam. Ich kann nicht so kreativ sein, wie ich es möchte. Die Werte, die mir wichtig sind, kann ich nicht so einbringen. Ja. Und dann kommt eine zweite Person, die genau diesen Drive hat, einen komplett anderen Kopf hat, aber es kommt ein Bein mehr aufs Board. Und auf einmal kriegst du eine Geschwindigkeit, die dich manchmal echt umhaut.
Ja.
Und das war definitiv auch zur Gründungsphase schon so, dass ich dachte, oh wow, da kommt jetzt aber ganz schön viel Gedankengut und Wertevorstellungen zusammen. Silja kam, glaube ich, aus einer gewissen Lethargie von KundInnenaufträgen, bei denen sie nicht den kreativen Gestaltungsspielraum hatte. Und mit einem sehr bewussten Blick für ihre Umwelt und Menschen. Und ich hatte, glaube ich, eine gewisse Müdigkeit verspürt, dass ich bei sehr komplexen Projekten wiederkehrende Themen gefunden habe. Der Kontext war total unterschiedlich. Also Digitalisierung war eines, aber auch Organisationsprojekte. Und habe immer wieder gemerkt, also was mich bereichert, sind jetzt nicht irgendwelche Meilensteinerfolge, sondern zwischenmenschliche Erfolge im Team, die wir haben. Und das ist das, worauf ich Bock habe. Ich habe Bock, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich cool finde. Warum soll ich mich mindestens 8 bis 10 Stunden am Tag mit Menschen umgeben, die mir nicht gut tun. Ne? Und ich kann, glaube ich, ganz viel von den Themen heute transferieren auf das, was wir machen, methodisch, strategisch, konzeptionell, kann aber die Inhalte verändern. Und was, also mein kleinen Beitrag.
Handlungsfähigkeit ist so wichtig.
Total, ja. Und das spürt man halt am Ende des Tages auch. Ne? Mir ist es wichtig, dass ich irgendwie die Frage beantworten kann, wofür ich aufgestanden bin.
Ey, krass. Ja, die Sinnfrage ist wirklich, das ist ein absolutes Privileg. Ne? Das muss man auch dazu sagen, dass wenn Leute hören das jetzt mit Sicherheit, die nicht die Möglichkeit haben, was zu gründen, aus verschiedenen Gründen auch. Und ich empfinde das als wahnsinnig großes Privileg, dass man das machen kann, was man irgendwie, was man liebt. Weil dann ist es fühlt sich oft nicht wie Arbeit an, auch wenn man super viel und deutlich mehr arbeitet als vorher.
Ja.
Also ist es bei euch auch so?
Ja, es ist ein komplett anderes Gefühl. Ja. Also es verschwimmt alles nicht, weil ich manchmal nicht, welchen Wochentag wir haben. Und,
ja, same. Ja,
also, aber natürlich, ja, es ist mit einem anderen Gefühl verknüpft. Natürlich hast du auch die Standards, muss man sich nichts vormachen. Also jeder sitzt vor dem Buchhaltungsstapel und Co. Und was einen auch neuerdings dann begleitet, sind ja auch Ängste, weil da Variabilität reinkommt und dein Gehalt nicht jeden Monat gleichmäßig auf dem Konto ist. Aber das Schöne ist, dass ich wirklich, glaube ich, noch nie so verdichtet in einer Lebensphase so viele bereichernde Kontakte hatte, die mir einfach immer wieder zeigen, okay, wir sind auf einem guten Weg. Also das bringt hier was. Wir stoßen was an.
Ich finde tatsächlich auch, dass der Community-Gedanke, also ich kriege den ja nicht auf anderen Ebenen mit als bei über Busenfreundin. Mhm. Und der ist gerade im Bereich Zusammenarbeit und Unterstützung, ist der wahnsinnig ausgeprägt. Also wenn Leute über den Community-Gedanken sprechen, dann kann ich das so immer nur für mich so einordnen, dass ich weiß, wenn ich was vorhabe, rufe ich andere Menschen der queeren Community in meinem Fall jetzt an und die sagen ganz oft, unterstütze ich dich. Und das ist schon auch geil. Also das kann man natürlich auch ausweiten, ne, in eurem Fall mit PartnerInnen und so. Aber das finde ich schon, das gibt einem unfassbar viel, wenn Leute einen in seiner Vision unterstützen.
Ja, der Glaube an sich selbst ist wichtig. Ja. Und wenn andere dann zusätzlich noch an das, was du tust, glauben und nicht nur irgendwie einen Mehrwert in einem Produkt sehen, sondern tatsächlich einen gesellschaftlichen Beitrag daran sehen. Das ist etwas, was mich total antreibt.
Die Message verstehen.
Ja.
Das ist schon geil. Wie teilt ihr euch auf? Also was macht Silja und was machst du bei Abgefüllt?
Mittlerweile hat sich das sehr automatisch irgendwie so ergeben, dass ich natürlich irgendwie... Ja, ich bin immer so jemand, der hat einen großen Blick fürs Ganze, bin mehr in Langfristplanung drin.
Visionärin auch?
Bitte?
Visionärin auch?
Ja, wobei wir, glaube ich, beide ganz gut die Vision formen können. Mhm. Aber ich komme, glaube ich, auch einfach aus dem Umfeld oder ich ziehe es an, I don't know, dass ich versuche, komplexe Sachen verdaulich zu schneiden und bringe da ein bisschen mehr Struktur vielleicht rein. Und Silja ist voll hands-on, Macherin, hat jeden Tag 1000 Ideen im Kopf, die es zu kanalisieren gilt, aber auch nicht zu erschöpfen gilt. Ne? Das ist immer so ein schmaler Spagat, dass man die Idee auch erstmal Idee sein lassen darf. Da haben wir uns, glaube ich, auch jetzt mittlerweile echt gut genährt, dass das funktioniert.
Wer ist realistischer von euch beiden?
Ja, ich. Ja.
Du zerstörst die Ideen. Das habe ich bei Irina auch. Die zerstört mir meine Blasen auch immer.
Ja, das muss ich mir auch häufig anhören.
Ja, aber ist auch okay, weil ich meine, das ist ja auch Sinn der Sache, dass man auch guckt, wie realistisch ist das, was ich mir gerade hier in meinem Kopf zusammenspinne. Aber es ist schön. Würdest du sagen, das ist so ein, also das ist auch wichtig, dass man sich als GründerInnenpaar in seinem operativen Doing auch unterscheidet?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, egal in welcher Form von Gründungspartnerschaft man ist, es geht um komplementäre Fähigkeiten. Mhm, ne?
Voll.
Da wird auch jeder von außen drauf blicken und sehen, okay, dann ist es irgendwie produktiv. Und ich glaube, bei uns noch als Paar gehört zusätzlich dazu, dass wir halt Wertevorstellungen wirklich teilen können, dass wir eine Vision teilen können und dass wir uns auch ergänzen in dem Sinne, für den anderen im unterstützenden Sinne da zu sein. Ne? Also diese Bedürfnisarbeit kann man da einfach nicht ausklammern. Man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass das Wort, das wir austauschen, unabhängig vom beruflichen oder privaten Kontext, immer ein anderes Gewicht hat, als ich es vielleicht zu einer nur Kollegin hätte.
Ja.
Das ist so.
Ja.
Damit muss man auch umgehen können. Und,
ist aber auch schwer.
Ist es.
Ist ein Prozess.
Ist es. Auf jeden Fall. Also da hatten wir auch definitiv schon einige Reibungspunkte, worüber wir natürlich auch klüger geworden sind. Was hat dich da jetzt eigentlich individuell getriggert? Und häufig hat das jetzt weniger mit dem Thema an sich zu tun.
Würdest du sagen, eine Gründung einer Marke oder eines Unternehmens ist hilfreich für eine gut funktionierende Beziehung oder ist es eher fast eine Gefahr?
Boah, ich kann das überhaupt nicht pauschalisieren, weil wenn ich jetzt für uns spreche, dann würde ich sagen, hat es ganz viele Themen in kürzerer Zeit hervorgebracht, die vielleicht in anderen Beziehungen spät oder niemals angesprochen werden, weil du dich natürlich nochmal auf ganz anderen Ebenen mit dir selbst und mit deinem Gegenüber auseinandersetzen musst. Stichwort finanzielle Transparenz, Stichwort, was triggert mich hier gerade eigentlich, aus welchem familiären Kontext rührt das vielleicht? Also du musst aus meiner Sicht deutlich mehr in der Lage sein, von außen auf dich blicken zu können und zu wissen, okay, vielleicht hat das gerade nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun, ich steppe jetzt mal zurück und schaue nochmal drauf und dann kann ich es einordnen und das erfordert super viel Auseinandersetzung mit dir selber. Das würde ich jetzt auch nicht pauschal jeder Beziehung empfehlen können, ne? Weil es gibt natürlich auch Beziehungen, die einfach generell anders geführt werden und wenn ich mir so Beziehungen anschaue, in unserem näheren oder weiteren Umkreis, da frage ich mich auch manchmal, kommuniziert ihr überhaupt?
Ja, krass, oder? Ja, also es erfolgt mehr Kommunikation dann bei euch über sowohl private als auch über berufliche
Themen. Ja, schon. Also wir sind sehr, sehr viel im Austausch. Und das finde ich auch gut. Silja ist auch ein Mensch, sie würde es erstens sofort erkennen, wenn was unausgesprochen ist und auch nicht akzeptieren. Mittlerweile kriege ich manchmal so 2 Minuten eingeräumt, darüber nachdenken zu dürfen. Ich bin manchmal auch ein Mensch, ich sortiere manchmal gerne erst Dinge für mich, bevor ich sie ausspreche.
Ich bin genau umgekehrt. Erstmal sage ich alles und dann sortiere ich mich oder sortiere das, was ich gesagt habe, was unangenehm ist. Naja.
Ja, aber das ist schon erforderlich. Also Kommunikation ist key.
Wie funktioniert euer Produkt? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben jetzt hier, ich habe eben schon mal von den Mehrwegflaschen und von dem Wein erzählt. Ihr nutzt Kronkorken tatsächlich, was ich auch super unkonventionell und cool finde, weil es irgendwie, kenne ich gar nicht, kenne nur, ne? So klassische Korken. Wie läuft das ab von der Idee bis hin zum fertigen Produkt? Wertschöpfungskette, so, wie sieht die aus?
Also bestenfalls endet diese Kette nie, sondern wir haben irgendwie eine Art Kreislauf und das ist ja auch ein großer Impact der Mehrwegflasche, dass wir auch möchten, dass sie wieder zurück in den Kreislauf führt. Die Idee und das Konzept, die stehen mittlerweile und haben auch schon ein paar Durchläufe jetzt bewährt. Aber im Grunde geht es darum, sich die Ernte und die Erträge anzuschauen, zu schauen, was hat das Jahr abgeworfen. Wir sprechen viel vom Modern Taste of Wine, also wir möchten auch bewusst eine Zielgruppe ansprechen, die einen frischen, ungeschönten Geschmack befürwortet. Wir arbeiten eben ungeschönt und ohne Zusätze. Es geht dann darum, sehr stark mit Önologen, Winzern, Kellermeister in den
Önologen? Wassermenschen, Menschen, die sich mit Wasser auskennen.
Önologie ist halt klassisch auch die Wissenschaft vom Wein und der Verarbeitung dessen.
Ach, wie schön, wieder was dazugelernt. Grüße gehen raus an die Önologen.
Kann man auch studieren?
Önologen.
Önologie, ja.
Önologie, es kommt von Ö wie Wasser? Nee.
Öno?
Wie Ö. Ja. Okay.
Mhm. Kommt von Ö.
okay.
Ja, und das ist halt eine super spannende Auseinandersetzung, weil du dann so nah da dran bist zu wissen, okay, was kann ich denn jetzt überhaupt mit diesem Jahrgang machen? Und am Ende des Tages ist dann aber die Umsetzung mittlerweile sehr kurz und einfach, weil wir die Kette so kurz wie möglich halten möchten. Also wir bauen klimafreundliche Reben in Baden an. Wir schauen uns an, was hat der Jahrgang hervorgebracht? Küvetieren, das heißt, wir bringen die Rebsorten zusammen, bei denen wir den Eindruck haben, ja, die bringen ein gutes Geschmacksprofil hervor, nicht zu langweilig, nicht zu knackig,
Tastet
nicht zu fordern.
Testet ihr alles selber vorher?
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Es ist am Ende halt nichts, was du so im Portfolio des Winzers wiederfinden würdest, sondern was schon auch ein bisschen fordern soll, aber nicht überfordern. Der Rohwein selber kommt dann nach Köln. Und in Köln füllen wir dann direkt in die Flasche ab.
Und worin unterscheiden sich die Vorgehensweisen des Anbaus bei euren Winzern zu anderen Winzern?
Vielleicht muss ich klassisch ganz kurz einordnen, um auch nicht despektierlich vor anderen WinzerInnen zu sein, weil es leisten sehr, sehr viele in der Winzerschaft tolle Arbeit in Deutschland. Okay. Wir haben halt biodynamischen Wein, was quasi so auch ein bisschen als Premium-Bio gelabelt wird. Also damit einhergeht, dass man komplett den Weinberg als Ökosystem versteht, Artenvielfalt dadurch fördern kann und nicht nur die Monokultur Rebe anbaut. Im Vergleich dazu gibt es noch ökologischen Weinbau, der beispielsweise auch schon etwas weniger spritzt oder auf diverse Zusätze verzichtet. Und ich sag mal, das Einstiegslevel, was man häufig findet, ist der konventionelle Weinbau. Und das ist auch am Ende des Tages ein Massenmarkt, in dem wir uns hier bewegen in Deutschland. Also jede zweite getrunkene Flasche in Deutschland ist importiert und dann häufig auch konventionell. Das heißt, da haben wir mit Lieferketten von Übersee zu tun, bei denen am Ende bei einem Pricing von 4-5 Euro die Flasche auch nicht mehr viel beim Winzer, bei der Winzerin übrig bleibt.
Das stimmt. Also wenn man sich so überlegt, ne, also früher, also in meiner Studienzeit, da hat man sich einen 2-Euro-Wein gekauft und hatte auch dann am nächsten Tag 2 Euro Kopfschmerzen. Also
umsonst, ja.
oder umsonst. Demeter heißt das Level, ne? Das, die Zertifizierung. Das hat nämlich eine Freundin jetzt am Wochenende, hat sie eure Flasche gesehen, die du mir geschenkt hast. Und hat gesagt, das ist das höchste Öko-Level, weil die arbeitet bei einem Naturschutzbund in Berlin. Und da muss ich nur ganz kurz eine Anekdote erzählen. Das hat nichts mit eurem Wein zu tun. Die hat letztens eine Ausbildung zur Fährtenleserin gemacht und guckt sich Tierkacke an. Und die hat wahnsinnig viel Ahnung. Geht in Wälder, geht in Wald und kann sich tatsächlich, kann auch Spuren lesen von Wildschweinen und so. Ich habe das total belächelt am Anfang, fand das dann aber irgendwann so interessant, dass sie natürlich unterscheiden kann, ob es ein Fuchs war oder ein Wolf, der dahin gemacht hat. Finde ich total. Und die wusste, das wollte ich nur an dieser Stelle erzählen, dass das Demeter-Level ist das höchste Öko-Zertifikat, was ein Produkt erlangen kann, ne? Das habt ihr hier.
Das richtig, genau. Euer Wein. Also genauso wie bei der Fährtenlese spielt hier Biodiversität eine große Rolle. Also deine Freundin wird wahrscheinlich dann auch wirklich Rückschlüsse über den Wald treffen können.
Ja, ja, ja,
ne?
Kann sie.
Und das ist bei Demeter eben auch so. Also wir sind jetzt nicht grundsätzlich VerfechterInnen von Zertifikaten, dort wo sie für uns keinen Sinn ergeben. Für den Wein ist es aber einfach der höchste Standard hier. Und wir wissen, dass Vertrauen gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Und bei vielen ist das Thema dann mit dem Label auch schon abgehakt, weil sie wissen, was es für Anforderungen, Standards damit einhergeht.
Du hast eben schon mal von Modern Wine Tasting gesprochen. Modernität, Innovation spielt da eine große Rolle. Jetzt bist du als queere Frau in einer recht männerdominierten, weißen, hetero Cis-Community unterwegs. An dieser Stelle sei nochmal ganz groß Dr. Miriam Meckel gegrüßt, die mal in einem Podcast sagte, sie sei in der Vergangenheit viel mehr wegen ihres Frauseins als wegen ihrer Queerness anders behandelt worden. Wie ist das denn bei dir? Merkst du das, dass du dich in dieser Branche, dass du da so ein, ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, als Paradiesvogel auffällst?
Ja, also spürbar ist es natürlich. Ja. Die Weinbranche ist sehr traditionell verhaftet. Da findet gerade ein Generationenwechsel statt. Also wir haben genauso mit ganz vielen bunten Vögeln in Anführungszeichen zu tun. aber klar, sie ist erstmal ureigenkonservativ. Mhm. Aber ehrlicherweise, wir haben ja gar nicht nur primär mit der Weinszene zu tun. Wenn ich jetzt in Lebensmitteleinzelhandel schaue, zu Corporate schaue, Handel generell, ne? Also alles ist männerdominiert. Egal auf welcher klassischen Messe du unterwegs bist, du hast halt blaue Anzüge, weiße Hemden und 60 plus. Und das, was ich halt immer wieder daran feststelle, ist, das Thema als solches, das macht mir gar keine Angst. Also ich habe da auch keine schwierigen Gespräche zu führen oder fühle mich dann an irgendeiner Stelle diskriminiert. Was vielleicht aber auch daher rührt, dass ich sehr früh im Beratungskontext auch immer in Meetings saß, wo eher 10 Männer anwesend waren und ich die einzige Frau. Das hat mich natürlich auch irgendwie geprägt und auch gelehrt, dass es am Ende auch nur Menschen sind, die da vor mir stehen, ne? Und dass es klug ist, auch da authentisch zu bleiben, weil dann siehst du auch viel mehr von deinem Gegenüber. Das eröffnet uns heutzutage ehrlicherweise ganz viele Gespräche, weil ganz viele dann offline nochmal anders sprechen. Was ich aber schlimm finde, ist, dass all diese Branchen leider auch von männerdominierten Entscheidungen geprägt sind und das verhindert Fortschritt. Also ich würde mir einfach generell mehr Diversität in Entscheidungsprozessen wünschen, weil die brauchen wir dringend, egal ob wir über soziale Ungleichheit, Klimawandel oder Co. sprechen. Wenn ich mir gerade anschaue, welche politischen Entscheidungen von Monat zu Monat vertagt werden, ist das mit Sicherheit eine der Wurzeln dafür, ne? Dass da einfach so eine Entscheidungsträgheit rührt.
Ich habe eine Bekannte, die sich auch vor kurzem selbstständig gemacht hat mit Solarenergie oder in einem Solarsektor. Die hat gesagt, wenn sie mit PartnerInnen oder potenziellen Partnern, ich gendere hier explizit nicht, in Kontakt tritt, dann wird sie oftmals, oder das ist ihre Wahrnehmung, nicht ernst genommen als Frau. Also gerade, also sie bewegt sich da auch in so Kontexten, die sehr männerdominiert sind. Wie gehst du denn damit um, wenn du dieses Gefühl hast, dass du nicht für voll genommen wirst, weil du eine Frau bist und irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwie eine Neuartigkeit in diese sehr konservative Branche bringst?
Boah, ich muss sagen, ich spüre das nicht.
Okay.
Im Dialog. Ich weiß aber, dass es existiert. Wir haben neulich noch die Frage gestellt über einen unserer Kanäle und da haben sich einige Frauen zu Wort gemeldet und haben genau das berichtet. Mhm. Haben gesagt, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich spreche Dinge auf Tagung aus. 5 Minuten später spricht mein männlicher Kollege das genau dasselbe aus
und kriegt den Applaus.
Ja, ja. Ne? Okay. Also es ist immer noch Usus. Mhm. Und ich merke das im Umfeld. Ich selber spüre das aber nicht in meinen Dialogen, muss ich sagen. Okay. Vielleicht bin ich dafür auch äußerlich nicht bunt genug. I don't know. Oder man findet einen anderen Draht, weil ich es auch gewohnt bin, mit diesen Männern zu sprechen.
Das ist auch so krass, ne? Ich hatte eine Kollegin, mit der ich gesprochen habe, die hat gesagt, sie verhielte sich wie ein Mann. Also sie nimmt, sie adaptiert Verhaltensweisen von Männern, um ernst genommen zu werden.
Das glaube ich auf jeden Fall, ja.
Es gibt eine transidente WinzerIn. Das weiß ich. Kennst du noch mehr, LGBT oder Menschen, die der LGBT-Community angehören in diesen Branchen?
Super vereinzelt. Mhm. Also im Weinhandel vielleicht, ja. Da würden mir welche einfallen. WinzerInnen? Nee, fällt mir jetzt keiner ein. Es ist auf jeden Fall rar.
Es ist krass, ne?
Ist vielleicht auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass wir ja häufig bei Weingütern auch Familienbetriebe haben, die auch irgendwie klassisch heteronormativ weitergetragen werden von Generation zu Generation. Mhm. Da ist es vielleicht auch nicht so easy, das mal eben abzulegen und komplett neu zu machen. Vielleicht, wenn dann Bruder oder Schwester dabei sind, die eine andere Identität in sich spüren, sind das vielleicht auch nicht die, die man dann auf dem Weingut wiederfindet. Weil man vielleicht auch Sorge vor ausbleibenden Nachwuchs hat, unterstelle ich jetzt mal so.
Krass, ja.
Aber das haftet, glaube ich, generell Branchen an, die sehr familiengeführt sind.
Ja. Du bist ja, da, also man ist ja grundlegend, wenn man Gründerin ist oder Gründer, auf viele Kontakte angewiesen und auf viel Netzwerken, Networking. Nutzt du LinkedIn für deine, für deine Vernetzung und inwiefern nutzt du LinkedIn?
LinkedIn nutze ich eigentlich so als niedrigschwelliges Angebot, nenne ich es gerne.
Der Claim von LinkedIn.
Ja, es ist eine coole Plattform, die ich seit Jahren nutze und auch den Wert irgendwie gerade so als es noch so in den Kinderschuhen war, erkannt habe für Beziehungspflege abseits von Visitenkarten. Ne? Also ich hatte, glaube ich, auch bei dir im Vorgespräch mal fallen lassen, dass ich es so schlimm finde, wenn man immer kopierte Nachrichten erhält in der Kaltakquise,
ach,
die keinen persönlichen Touch haben.
Hey, uns gefällt dein Profil. Möchtest du mit uns werben? Das kriege ich ganz häufig.
Ja. Also da denke ich auch so, wer antwortet denn da drauf? Ne? Und für mich ist es halt cool, wenn ich über Content, den ich teile, Teilhabe für andere ermöglichen kann und auch Resonanz erhalte dazu, was dann andere Perspektiven sind. Also es ist eigentlich für mich eine Art von, ich gehe ein bisschen in Vorleistung, ich gebe ein Angebot und wer damit sich identifizieren kann, kontaktiert mich in der Regel auch. So rum passiert das meistens.
Ich weiß gar nicht genau, also ich nutze das auch super gerne und habe einfach Haltekontakte, da. Also es ist wie so eine, kennst du diese Dinger, wie heißen die denn, wo du deine Visitenkarten drin hast, so richtig oldschool. Das ist sieht aus wie so ein Windraten so ein bisschen. Das in digitalisiert. Das ist LinkedIn für mich. Und ich mag das auch gerne, zu erfahren, woran Leute arbeiten. Und du bist da, ich habe auch ein paar Artikel von dir gelesen oder Posts. Du bist da schon auch sehr aktiv, ne? Also so, zumindest
ich versuche es, ja.
Scheint mir zumindest auch so.
Ja. Also für mich ist es immer wichtig, dann zu schreiben, wenn ich etwas auf dem Herzen liegen habe, was für mich auch jetzt Relevanz hat und irgendwie Aktualitätsgrad. Ansonsten schreibe ich nicht. Also man könnte mir jetzt vielleicht, also ein gut versierter Content-Producer würde wahrscheinlich sagen, Leni, so läuft das nicht, du musst hier jede Woche liefern oder was. Ich glaube, davon lebt das. Ne? Ich denke auch, wenn man auf das Profil geht, dann sieht man wahrscheinlich, was mir wichtig ist. Mhm. Und darüber kommen auch die Kontaktanfragen. Und jeden Einzelnen frage ich auch, was sie oder ihn zu mir geführt hat.
Ah, ja, stimmt.
Das sind sehr lehrreiche Antworten.
Das hast du tatsächlich auch mal im Vorgespräch gesagt. Was ist denn das? Was kommt da so? Oder anders gefragt, was ist so die Resonanz, die ihr auf euer Unternehmen oder auf die Werte, die ihr vertretet, bekommt?
Zwei große Fragen. Ja, also die erste, die ist, glaube ich, einfacher. In den Nachrichten, die ich erhalte, kommen ganz häufig Antworten von, ja, die Werte, die darin vermittelt wurden, das Thema, was du angesprochen hast, ist mir wichtig. Ich glaube, wir haben Schnittmengen. Es geht auch ganz häufig um Kooperationsmöglichkeiten. Wie kann man eigentlich andere feiern und gegenseitig dazu beitragen, irgendwie eine lebenswerte Welt zu schaffen? Der andere Part, was kriegen wir für eine Resonanz auf die Beiträge? Also ich würde behaupten, überdurchschnittlich positiv. Also es ist meistens sehr viel Teilhabe dort, wo wir auch gesellschaftspolitische Themen ansprechen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Beitrag, kam gerade auch die Korrektivrecherche raus. Mhm. Und ich hatte ein Bild gepostet von Silja und mir,
weiß ich noch, küssend im
Weinkeller. Und habe auch darüber geschrieben, sollen wir uns künftig im Keller küssen? Mit einem Beitrag dazu, wie ich mir eigentlich die Welt vorstellen würde, ohne AfD, ganz bewusst. Und ich fand es ganz interessant, dass sich einer, der sich sehr positiv in einem Kommentar geäußert hatte dazu, dass wir hier Haltung bekennen, danach nochmal von jemandem kommentiert wurde, der es für nötig befunden hatte, zu sagen, dass natürlich auch diese abnormalen Menschen, die auch keine Scheu davor haben, mit ihrer sexuellen Identität nach außen zu treten, irgendwie provokativ sein. Mhm. Und dass ja offenbar auch eine Alice Weidel mit ihrer Abnormalität die Akzeptanz ihrer Parteimitglieder finde. Also es ist dann immer so dieses wiederkehrende, ausgelutschte Argument davon. Mhm. Und da habe ich dann richtig Bauchschmerzen bekommen, ne? Weil dann merke ich so, es geht über unseren Dunstkreis hinaus. Ja. Jetzt erreichen wir die, bei denen es ja auch eigentlich am Ende des Tages landen soll.
Ja.
Nur leider glaube ich halt, dass diese Menschen eben auch gerade aus diesem Grund die AfD wählen, weil sie dort auch eben ihr Verständnis von Gesellschaft wiederfinden.
Ich kenne das von mir. Immer wenn irgendwelche Social-Media-Beiträge die Bubble verlassen, dann weiß ich, jetzt kommt mit einer mit der geballten Kraft die Realität vorbei. Und dann wird mir erstmal bewusst, wie sehr mich meine Bubble umrahmt.
Ja.
Also das ist schon krass und dann macht mir das auch schon sehr viel Angst, weil wir dürfen uns auch nichts vormachen, das ist Realität und das ist Fakt und das ist schlimm. Und darum kann ich das absolut nachvollziehen, wenn du das so sagst, weil das geht mir da ähnlich und dann weiß man, wofür man das alles tut, nochmal mehr.
Ja, also so. das ist am Ende des Tages, ist das ein Katalysator, weiterzumachen. Ne?
Ja, absolut.
Hasskriminalität steigt.
Ja.
Wir müssen nur nach draußen schauen und uns die Themen wirklich angucken.
Ja.
Und dann weißt du auch, wofür du das machst. Und ja, das ist auch unangenehm, ne? Die Diskussion, die man da führt.
Ja.
Und du kommst auch nicht mit einer rationalen Argumentation weiter an dieser Stelle.
Was ist deine bzw. eure Vision? Was ist so das Ziel, was ihr verfolgt?
Am Ende des Tages, glaube ich, ein recht bescheidenes Ziel für uns als Person. Also es ist natürlich immer schön, wenn man sorgenfrei ins Bett gehen kann und wenn man etwas geschaffen hat, wo man sich jeden Tag mit Leidenschaft einbringt und davon auch leben kann.
Mhm.
Das ist es jetzt erstmal, was meine Definition ist von, für uns ist das wichtig. Visionär versuchen wir natürlich so vielen Menschen wie nur möglich dazu anzustoßen, etwas zu tun, was zu machen, was auf das Thema Klimagerechtigkeit einzahlt und was darauf einzahlt, dass wir irgendwie am Ende ja ein lebenswertes Umfeld um uns haben. Ne? Weil ich möchte halt einfach auf die Straße gehen können und Bock haben, hier zu leben und mich nicht eingeschränkt fühlen. Das wünsche ich jedem Menschen. Wachstum heißt für uns in dem Sinne eben auch, unser PartnerInnen-Netzwerk gesund auszubauen, das Thema Wein so auszubauen, dass es auch gesund für den Weinberg ist. Und je mehr Menschen wir mit unseren Botschaften erreichen können, Haltung zu beziehen, desto besser. Weil ich wünsche mir eigentlich, dass Leute unseren Wein trinken und sich selber frei und mündig fühlen, bewusste Entscheidungen für oder gegen etwas zu treffen. Das beziehe ich nicht nur auf unseren Wein, sondern generell. Und da haben wir, glaube ich, noch genug zu tun, was das Thema Aufklärung angeht.
Sehr cool. Wann sollte ich den Wein trinken? Was ist der beste Zeitraum? Also was ist das beste Setting für diesen Wein, für euren Wein?
Immer. Also ich freue mich jetzt auf jeden Fall, wenn wir wieder ein paar Sonnenstrahlen bekommen, weil geil. Da hast du natürlich auch viel, also für mich ist das, ich schmecke da den Weinberg und Sommer aus, ne? Eigentlich aus all unseren Weinen, die wir haben. Und das ist natürlich immer cool, wenn man dann irgendwie auch mal wieder draußen mit ein paar Leuten stehen kann. Ganz grundsätzlich würde ich aber immer sagen, also Weinflaschen sind nicht zum Angucken da, die sind zum Trinken da. Also hortet die nicht. Und wartet nicht auf diesen einen besonderen Moment, der dann da irgendwann kommen sollte. Wenn ihr in dem Mut seid und den Eindruck habt, nee, ich sollte jetzt mal eine Flasche Wein aufmachen, weil ich habe hier einen schönen Moment mit einer Person, die mir lieb ist, dann macht die Flasche auf. So, es wird kein besserer kommen. So.
Wow. Also es ist auch wirklich, das ist so ein geiles Gefühl, bei Sonnenstrahlen mit Freunden draußen zu stehen. Ich sehe das von meinem geistigen Auge gerade. Den Wein zu schwenken, einmal dran zu riechen. Ich freue mich auf den Sommer. Und das, den verbringe ich auf jeden Fall mindestens mit einer Flasche von euch. Was muss ich dafür zahlen und wo kriege ich ihn her?
Also bei uns im Online-Shop gibt es auf jeden Fall immer die bunte Palette. Die bewegen sich so zwischen 10 bis 14 Euro aktuell. Und
was ist denn das für eine Rebsorte eigentlich?
Du hast jetzt gerade den Weißen in der Hand.
Oh, Weißburgunder? Der ist der Beste. Ich liebe Weißburgunder. Du siehst, ich habe fast gar keine Ahnung, außer von Weißburgundern.
Ich glaube, das meiste, was du bei Weiß hörst, ist auch Weiß- oder Grauburgunder, weil es so das Bekannteste ist. Wir arbeiten hier mit Johanniter und Sauvigny Gris. Also wir arbeiten generell mit seltenen Rebsorten.
Okay.
Die sind auch nicht so bekannt, weil sie halt nur annähernd 2% aller Rebsorten ausmachen.
Wow.
Wir haben uns aber auf die gestützt, weil wir sie nicht spritzen brauchen.
Mhm.
Und weil sie einfach per se resistenter, toleranter vor veränderten Klimabedingungen sind. Und gleichzeitig auch noch ein sehr schönes Geschmacksprofil hervorbringen können.
Und es sagen zwar immer alle, das ist ein edles Tröpfchen, wenn man das so sagt, aber das ist wirklich eins. Das ist wirklich ein edles Tröpfchen.
Ja.
Leute, wenn ihr Bock habt auf in den Geschmack des Sommers, dann gebt euch das auf jeden Fall. Ich finde großartig, was ihr macht. Ihr habt eine super Story hinter dem Produkt und das finde ich auch immer ganz schön. Ihr seid sehr, sehr authentisch, ehrlich in allem, was ihr macht und legt alle Karten auf den Tisch. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel öfter brauchen. Dass man einfach auch zu dem, was man da konsumiert, viel mehr weiß und das bewusster macht. Und grundlegend leben wir in einer Zeit, in der wir viel, viel, viel unbewusst machen und das wieder lernen müssen, finde ich. Bewusstere Entscheidungen treffen, bewusster trinken, essen, leben insgesamt. Vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin zu Gast warst. Ich würde sagen, entweder trinken wir noch einen Kaffee oder ein Schlückchen von eurem Wein. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich wünsche euch eine ganz erfolgreiche Sommersaison und eine schöne Saison. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Liebe Grüße an LinkedIn an dieser Stelle. Und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.